Hören wir noch einmal auf den Text, wie er im Johannesevangelium Kapitel 12 überliefert ist. Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und erzählte ihm von ihrem Anliegen. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Jesus antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen. Denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, der wird bei meinem Vater Anerkennung finden. Also die erste Frage, die hier in diesem Abschnitt auftaucht, ist: Wir wollen Jesus sehen. Menschen kommen nach Jerusalem, das große Fest steht bevor. Sie werden das Passafest feiern, die jährliche Erinnerung daran, dass Gott sein Volk befreit hat, die Grunderfahrung im Glauben Israels. Wir waren Knechte in Ägypten, aber Gott hat uns herausgeführt. Zum Fest kommen viele Gäste aus der ganzen Welt, aus dem ganzen Land. In vielen Ländern um das Mittelmeer herum gab es Menschen, die mit den jüdischen Gemeinden sympathisierten, aber nicht zum Judentum übergetreten waren. Und so wie auch viele Christenmenschen die Sehnsucht haben, einmal das heilige Land zu sehen, einmal in Jerusalem zu sein, so war das auch damals schon so. Einmal dahin fahren, einmal dieses Land sehen. In jenem Jahr war es etwas anders. Gerüchte über Jesus machten die Runde. Da soll es einen geben, der macht Kranke gesund, der predigt in einer Art und Weise, wie man es seit den Propheten nicht mehr gehört hat. Er legt sich mit den Schriftgelehrten und Pharisäern und Priestern an. Einige dachten, das könnte der Messias sein. Jesus, den wollen wir sehen, sagen sich die Griechen, die da zum Fest kommen. Wir wollen wissen, was es mit dem auf sich hat. Liebe Gemeinde, jeder von uns, der irgendwann die Geschichten von Jesus gehört hat, wer damit in Berührung gekommen ist, kennt diesen Wunsch. Das will ich eigentlich mal sehen. Das will ich nicht nur hören, sondern das will ich sehen. Das will ich sehen, wie er übers Wasser geht, wie er den Sturm still macht. Das will ich sehen, wie er tausende Menschen satt macht, wie er Kranke heilt, wie Menschen gesund werden, ja, dass sogar Tote auferstehen. Was wollen wir sehen, wenn wir sagen, wir würden Jesus gerne mal sehen? Seinen Glanz, seine Majestät, seine Macht, seine Wunder. Bewirbt sich auch jemand als Zuschauer für Golgatha? Nee, das wollen wir eigentlich nicht sehen. Wir wollen sehen, da wo es hell ist, da wo Licht entsteht. Wir wollen Jesus sehen. Und was haben wir? Wir haben immer nur ein Buch, wir haben Texte. Oder Jesusfilme sind auch beliebt. Da kann man mal sehen, wie es vielleicht ausgesehen haben könnte, aber das ist ja nur ein Film. Und was auch beliebt sind, das sind Jesus-Shows, wo man so tut, jetzt ist der Herr hier und jetzt geht hier gleich die Post ab. Ich will nicht immer nur glauben, ich will auch mal sehen. Ich will mal Zuschauer sein. Und dann, wo sind die Leute, die uns nun zu Jesus bringen? Und da gehen diese Griechen zu Philippus und sagen, wir wollen Jesus sehen. Und Philippus geht zu Andreas und erzählt ihm von ihrem Anliegen und dann gehen sie zu Jesus. Die beiden besprechen das und Jesus soll es nun klären. Sie haben die Leute damals nicht gleich mitgenommen. Wahrscheinlich war die Situation in Jerusalem schon brenzlig. Da konnte man nicht einfach mit jedem bei Jesus auftauchen. Jesus hört, dass er gesehen werden will. Er wird ja zum Anschauungsobjekt, zum Star. Und wie wird sich Jesus jetzt zeigen? Wie kommt er auf die Bühne? Wie Jesus sich selbst sieht, erfahren wir hier. Jesus antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Amen, Amen, das sage ich euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Die Leute wollen Jesus sehen und Jesus sagt, es ist soweit, die Stunde ist gekommen, jetzt kommt der große Auftritt, jetzt wird die ganze Welt die Herrschaft Gottes sehen. Der Menschensohn wird verherrlicht, so steht es in anderen Bibelübersetzungen. Verherrlichung kennen wir ja aus diktatorischen Zusammenhängen. Da gibt es dann irgendwelche Funktionäre oder Leute, die lassen sich verherrlichen und anhimmeln. Aber hier ist das anders gemeint. Im biblischen Sprachgebrauch meint Verherrlichung, dass eine Herrschaft offensichtlich wird. Und Jesus sagt, jetzt ist es soweit. Meine Herrschaft wird offenbar, wird offensichtlich. Es ist der Augenblick gemeint, wo wir erkennen, wer Jesus als Herr für uns sein will. Im Evangelium gibt es auch die Bemerkung, dass die Stunde noch nicht gekommen war, aber jetzt ist es soweit. Jetzt, wo alle Welt ihm nachläuft, wie die Pharisäer gerade festgestellt hatten, jetzt ist die Stunde da, die Zeit ist gekommen. Und wie wird sich Jesus zeigen? Wie soll das jetzt geschehen? Fällt jetzt plötzlich Feuer vom Himmel? Tut er nochmal das absolut große Wunder? Werden jetzt alle gesund? Gibt es keine Tränen mehr? Jesus erklärt, wie er sich seine Verherrlichung vorstellt. Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Liebe Gemeinde, mit diesen Sätzen deutet sich Jesus selbst. Er vergleicht sich mit einem Weizenkorn. Er gebraucht ein Naturgesetz als Bild. Es hat noch nie ein Weizenkorn, das ausgesät wurde und das dann aufging, seine Form behalten. Es ist hinterher, wenn der Halm steht, nicht mehr zu finden. Alles, was in ihm steckte, ist zu einer Pflanze geworden. Und Jesus sagt damit, es ist nichts gewonnen, dass ihn Menschen sehen wollen. Ein Weizenkorn muss in der Erde aufgehen, damit daraus ein Halm wächst. Und in der Verkündigung des Johannesevangeliums ist das ganz deutlich, dass sich Jesus nicht als eine gute Idee verkündigt, sondern das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Und deshalb wird auch Jesus den Weg der Menschen bis in den Tod gehen. Und sein Sterben, so meint er hier, bringt die Frucht. Jeder, der erkennt, was der Tod Jesu bedeutet, ist eine Frucht. Jeder, der weiß, Gott hat mir vergeben, ist eine Frucht. Wer weiß, Jesus bringt mir Sinn für mein Leben. Jesus ist der Herr in meinem Leben, aber auch über diese ganze Welt. Das ist eine Frucht. Jesus möchte nicht die Ehre haben, dass man ihn gerne mal angucken möchte, sondern Jesus möchte sich selbst hinlegen, damit aus ihm etwas wächst, etwas Gutes für alle Welt. Wir, liebe Gemeinde, sollen diese Frucht werden. Wir sind es, die aus seiner Hingabe wachsen sollen. Und wie sieht Jesus nun seine Leute? Wem sein Leben über alles geht, der verliert es, so sagt er. Aber wer sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen, denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, der wird beim Vater Anerkennung finden. Jesus macht uns auf eine ganz grundsätzliche Tatsache aufmerksam, die natürlich gern verdrängt wird. Wir können unser Leben verlieren. Gemeint ist damit nicht die grundsätzliche Tatsache, dass wir irgendwann unser Leben einmal loslassen müssen und dass wir vergänglich sind. Gemeint ist, wir können unser Leben so führen, dass wir das erfüllte Leben in unserer Gegenwart verlieren. Ich finde, ein erfülltes Leben, so lehrt es uns Jesus, eben nicht darum, indem ich mich pausenlos um mich selbst drehe, indem es immer wieder nur um mich geht und ich denke, Hauptsache ich bin glücklich, Hauptsache ich hab's, dann merken wir manchmal, wie uns das Leben entgleitet. Dieses um sich selbst drehen kann auch so passieren, dass man scheinbar sich pausenlos um andere dreht, um seine Kinder oder Eltern oder Geschwister oder Partner und sagt, ich habe mich doch immer für andere hingegeben, das sollte doch meine Lebenshingabe sein. Und irgendwann merkt man, eigentlich hat man es nur für sich selbst gemacht. Und irgendwann ist man enttäuscht, wenn man dann von den Kindern sagen muss, ich habe doch alles für sie gegeben und jetzt sind sie nicht mehr zu sehen, oder von dem Partner, ich habe mein Leben eigentlich für ihn geopfert und jetzt lässt er mich sitzen. Wer sein Leben als das Wichtigste hält, der wird es verlieren, so sagt es Jesus. Jesus möchte, dass seine Nachfolger immer wieder das erfüllte, wertvolle, ewige Leben finden. Aber er legt uns ans Herz, kümmere dich in deinem Leben um das, was ewig ist. Liebe Gemeinde, was ist ewig bei uns? Wer von uns hat eine ewige Wohnung? Können wir mal die Archäologen fragen. Wer von uns hat ein ewiges Wissen und Denken? Fragen wir mal die Fachärzte für Demenz. Liebe Gemeinde, in uns ist nichts ewig, bis auf das eine. Gott hat zugesagt, dass seine Beziehung zu uns ewig ist, dass die niemals endet. Wer sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen, denn wo ich bin, wird mein Diener sein. Und wer mir dient, der wird beim Vater Anerkennung finden. Das Lebensmotiv bei Jesus war Dienst. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und in diesem Selbstverständnis Jesu liegt eigentlich das ganze christliche Handeln begründet. Ein Gott, der Menschen dient, das war in der ganzen antiken Gottesvorstellung nicht vorgesehen. Das stellt alles auf den Kopf. Aber wenn wir an einen Gott glauben, der Menschen dient, dann folgen wir auf diesem Weg. In vielen unserer Lieder singen wir von dieser Hingabe. Mein ganzes Leben gebe ich dir, werden wir heute zum Beispiel noch singen. Und mehrere dieser Lieder sagen, dass wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Und ich stelle mir das manchmal vor und überlege mir das, was soll denn nun der Herr mit meinem Leben anfangen? Hat er im Himmel ein großes Regal, wo er alle Leben reinstellt und sagt, ach guck mal, die Leben habe ich alle geschenkt bekommen. Liebe Gemeinde, wenn wir sagen, ich gebe dir mein Leben, dann zitieren wir eigentlich nur, denn Jesus hat diesen Satz zuerst gesagt. Ich gebe mein ganzes Leben für dich. Ich verschenke mich an dich, damit du das erfüllte Leben findest. Er hat sein Leben verschenkt, damit wir wissen, was wir von Gott und der Welt halten sollen. Und wenn wir ihm unser Leben geben, dann meint das, dass wir uns ihm ganz und gar zur Verfügung stellen. In der Lebensphase oder mit den Lebensaufgaben, in denen wir gerade stecken, in dem Lebensraum, in dem wir uns gerade bewegen, in den Beziehungen, in den Verantwortlichkeiten, die wir gerade haben. Und dabei geht es uns genauso wie ihm. Wir haben immer nur dieses kleine Korn. Wir sehen nicht immer, was daraus wird. Aber voller Gottvertrauen haben wir es sozusagen in die Erde zu legen und zu warten, was Gott daraus wachsen lässt. Manchmal ist es an der Zeit, dass man sagt, so, jetzt möchte ich wirklich mein ganzes Leben Gott anvertrauen, möchte es ihm hinlegen. Manchmal hat man ein einzelnes Problem und dann ist es an der Zeit, nun soll es soweit sein, dass ich dieses Problem Gott anvertraue. Manchmal entdeckt man bei sich eine Gabe und sagt, so, jetzt ist es an der Zeit, das soll jetzt bei Gott wachsen. Und wir können das jetzt gleich ganz persönlich mit dem Weizenkorn nehmen. Und Melanie und Thomas Glander helfen uns dabei.